Passend zum Erntedankfest werde ich über Geld predigen heute Morgen. Wer sich schon auf die Offenbarung gefreut hat, das wird auch weitergehen. Am 16. November werde ich weitermachen mit der Predigtreihe über die Offenbarung. Aber da wir unter anderem diesen Gottesdienst mit Uwe haben und nächste Woche kommt ein Gastsprecher, Kurt Sabatil, und wir werden dann im Anfang November nochmal einen Gastsprecher haben. Deswegen habe ich gesagt, so mache ich die Predigtreihe dann erst weiter, wenn ich das wirklich auch als Reihe fortsetzen kann. Und deswegen habe ich gesagt, so heute ist Geld dran. So, unser Einkommen besteht nicht mehr unbedingt aus Möhren und Kürbissen und Sellerie und Blumen, Weintrauben, Birnen, Äpfel. Da leben wir von, ja, aber wir kaufen es mit Geld. Also unser Einkommen, unsere Ernte ist unser Geld. Und heute geht es um Geld und Macht. Hat das Geld Macht über dich? Oder hast du Macht über dein Geld? Wer beherrscht wen? Als ich noch Taschengeld bekommen habe, war für mich der Umgang mit Geld noch ziemlich einfach. Ich habe nicht unbedingt was gebraucht. Ich bin von meinen Eltern gut versorgt worden. Ich hatte nicht unbedingt was nötig. Und deswegen habe ich mein Geld dann immer schön gespart. Und wenn ich dann mal was haben wollte, konnte ich mir was kaufen. War ganz easy. So, als ich dann älter wurde, wurden die Wünsche auch größer. Und da kamen durchaus auch mal Wünsche, die ich mir nicht leisten konnte, so vom normalen Taschengeld. Dann habe ich mir eine Möglichkeit gesucht, um mein Einkommen zu erhöhen. Und ich habe in Ferien gearbeitet. Und das, was ich dann verdient habe, das konnte ich dann umsetzen, um meine Wünsche zu erfüllen. Und irgendwann habe ich mein erstes Auto angeschafft. Und da wurde mir wirklich, in dem Moment wurde mir auf einmal bewusst, ich bin mit meinem Vater dann zu einem Nachbarn gegangen und dann haben wir die Versicherung abgeschlossen. Und da habe ich gedacht, huh, da kommt ja richtig monatlich was auf dich zu. Das heißt, du hast jetzt monatlich feste Kosten und du musst jetzt dafür sorgen, dass diese monatlichen Kosten auch bezahlt werden. Das heißt, jetzt war ich auf einmal unter Druck. Das war nicht so, ich habe ja alles. Nein, jetzt musst du dafür sorgen, dass das alles reinkommt. Ich war zu der Zeit schon in der Lehre, also ich hatte schon tatsächlich ein Einkommen, von daher ging das, aber ich habe gemerkt, es wird komplizierter. Da kommt mehr auf mich zu, mehr Verantwortung auf mich zu. So, mit der Zeit ist das immer mehr geworden. Ich musste für meinen Unterhalt bezahlen. Ich habe zwar noch zu Hause gewohnt, aber meine Eltern haben gesagt, so, du verdienst das Geld, du gibst jetzt auch was zu Hause ab. Das finde ich auch völlig richtig und legitim. Also musste ich auch da was abgeben. Dann irgendwann habe ich eine Familie gegründet und die muss auch versorgt werden. Die Kosten wurden also höher. Dann irgendwann haben wir unser Haus zu Hause übernommen und das musste instand gehalten werden, das war alt. Da kamen noch mehr Kosten. Das Einkommen ist bis dahin dann auch immer gestiegen. Also von daher, es ging alles, aber es war Verantwortung und das war immer mehr. Und dann irgendwann bin ich zum Glauben an Gott gekommen und dann kam noch eine Ausgabe dazu. Gott wollte auch was von meinem Geld. In der Gemeinde war immer vom Zehnten die Rede. Also der zehnte Teil von meinem Einkommen. Und da habe ich gedacht, ja, der Zehnte, das schmälert unser Budget schon ganz schön. Was könnte ich mit dem Geld alles anfangen? Da könnten wir jetzt eine Menge mehr leisten, wenn wir das nicht bezahlen würden. Nur doch, wir haben beschlossen, Gott zu geben, was ihm gehört. So, zu Anfang haben wir gar nicht so genau nachgefragt, woher das eigentlich mit diesem Zehnten überhaupt kommt. Wir haben das einfach akzeptiert, das wurde in der Gemeinde so gelehrt und gesagt, aber wir haben nicht groß nachgefragt. Wir waren das eigentlich gewohnt, wir haben vom Zehnten erst gehört, als wir in eine Freikirche kamen. Vorher war das ja ganz einfach. Als ich noch in der Kirche Mitglied war, Da brauchte ich mich nicht darum zu kümmern, wie viel Gott davon gehört. Die Kirchensteuer wurde abgezogen. Das ging gleich automatisch an den Staat und dann an die Kirche. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber dann, wie gesagt, in der Freikirche, da werden keine Kirchensteuern eingezogen. Da bist du selbst dafür verantwortlich. So, und deswegen ist es auch gut zu wissen, woher kommt das eigentlich, dieser Zehnte? Wie wird der berechnet? Was ist das eigentlich? Und da möchte ich mal einen kleinen Einblick geben. So, das erste Mal wird der Zehnte im Alten Testament bei Abraham erwähnt. Abraham, der gab den zehnten Teil seiner Beute, und zwar hatte er Krieg geführt, einen kurzen Krieg. Abraham war nicht unbedingt derjenige, der ständig Krieg gemacht hat, aber er hat seinen Neffen und die Familie, seine ganzen Nachbarn, die wurden geraubt von Feinden und er ist hinterher und hat den Feinden das wieder abgenommen, inklusive einer Menge Beute. Und von dieser Beute hat er den zehnten Teil an einen Priester abgegeben, Melchisedek. Da stand nichts, da gab es kein Gesetz zu, da gab es keine Anordnung. Abraham hat das freiwillig gemacht, so dem Priester, Stellvertreter Gottes, dem hat er den zehnten Teil davon abgegeben. Sein Enkel Jakob ist vor seinem Bruder geflohen und auf dem Weg ins Exil, sage ich mal so, hat er eine Begegnung mit Gott. Und er hat gesagt, Gott, ich verspreche dir heute, wenn du mich sicher wieder zurückführst, dann werde ich dir von all dem, was du mir gibst, womit du mich versorgst, werde ich dir den zehnten Teil abgeben. Hat er auch freiwillig gemacht. Hat Gott ihn nicht angeordnet, sondern er hat das ganz freiwillig gemacht. Und offensichtlich war dieser Zehnte eine Größenordnung, die aus welchen Gründen auch immer bekannt war. Das war so das Maß, was sowohl Abraham als auch Jakob angenommen haben. Als Gesetz, als feste Ordnung ist das erst eingeführt worden, als Gott Mose das Gesetz gegeben hat. Und ich lese das mal im 3. Mose 27, Vers 30. Da steht, der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist Jahwe geweiht und gehört ihm. Das war also die Anordnung. Alles und das Volk Israel hat von Landwirtschaft gelebt. Ja, also die haben kein Einkommen in Geld gehabt, sondern die haben von Landwirtschaft gelebt. Das war ihr Einkommen. Und deswegen spricht Gott davon, von Früchten und von Ernte. Und davon gehörte der zehnte Teil ihm. Diese Nahrungsmittel, die wurden nicht einfach geopfert, einfach dargebracht und irgendwo verbrannt oder wie, dass sie Gott dann gehörten. Nein, die waren gedacht und auch bestimmt dafür, dass die Leviten was zu essen hatten und versorgt wurden. Die Leviten war ein Stamm in Israel, der von Gott ausgesondert worden ist, um ihm zu dienen. Gott hatte ja angeordnet auch, dass eine Stiftshütte gebaut wird, um als Ort, wo er präsent war, wo er wohnte. Und in diese Stiftshütte musste auf- und abgebaut werden, die musste versorgt werden, da mussten Opfer gebracht werden. Und das haben die Leviten und die Priester getan. Und die waren dafür abgesondert, das war ihr Job, das war ihr Beruf. Und die hatten keinen Grundbesitz, auch später, als sie dann nach Israel kamen, sie hatten keinen Grundbesitz, sie konnten nichts anbauen und sie konnten sich nicht selbst versorgen. Dieser zehnte Teil, den alle anderen abgegeben haben, der diente der Versorgung dieser für Gott abgesonderten Menschen und ihrer Familie natürlich. Später, als der Tempel gebaut wurde, diente der Zehnte auch zusätzlich dafür, den Tempel instand zu halten und auch Witwen und Waisen zu versorgen. Die wurden auch mit dem Zehnten versorgt, neben den Priestern und Leviten. So im Laufe der Zeit, als das Volk Israel in Israel wohnte, haben sie sich eigentlich immer mehr von Gott abgewandt. Sie haben nicht mehr den Ordnungen, die Gott ihnen gegeben hatte, gehorcht. Und sie wurden nachlässig, auch im Geben. Sie haben den Zehnten nicht mehr gegeben. Und das hatte zur Folge, dass die Leviten nichts mehr zu essen hatten und deswegen ihren Dienst im Tempel aufgeben mussten und sich Arbeit suchen mussten, damit sie Versorgung hatten. Das heißt, der Tempel wurde vernachlässigt. Der Priesterdienst wurde vernachlässigt. Und das hat Gott überhaupt nicht gefallen. Und deswegen spricht er zu dem Volk ganz klare Worte. Der Prophet Maleachi wird beauftragt, Folgendes zu sagen. In Maleachi 3, 8 bis 9. Darf denn ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich und sagt, wieso betrügen wir dich? Mit dem Zehnten eurer Erträge und mit den Abgaben für die Priester. Ihr seid mit einem Fluch belegt, denn die ganze Nation betrügt mich. Das sagt Gott zu seinem Volk. Gott betrügen hat schwerwiegende Folgen. Es ging ihnen richtig schlecht. Die Ernten fielen mehr als mager aus. Das, wenn ihr den ganzen Maleachi lest, dann könnt ihr das auch nachlesen, wie mager die Ernten ausgefallen sind. Sie hatten wirklich viel zu wenig zu essen. Also das, was sie erwartet haben, kam überhaupt nicht dabei raus. Sie hatten den Segen Gottes verloren und der Mangel regierte in Israel. Aber Gott sagt so, das muss nicht so bleiben. Ich möchte nicht, dass ihr Mangel habt. Und deswegen zeigt er einen Ausweg. Er zeigt den Ausweg aus dem Mangel. Ab Vers 10 geht es weiter. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist. Und stellt mich damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Euretwegen werde ich die Heuschrecken von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Und alle Völker werden euch glücklich preisen, weil ihr ein Land seid, das Gott gefällt. Gott macht einen Unterschied. Merkt ihr das? Vorher war Mangel und sie wussten nicht warum. Aber wenn Gott ins Spiel kommt, wenn göttliche Ordnung ins Spiel kommt, wenn wir auf Gott hören und ihm gehorchen, dann macht er einen Unterschied. Und das gilt nicht nur für damals, das gilt genauso für heute. Auch wenn wir keine Weinberge oder Weizenfelder haben, ob die Waschmaschine kaputt geht oder der Gefrierschrank wie bei uns neulich, das hängt vom Segen Gottes mit ab. Das hängt nicht nur von der Qualität der Maschinen ab, davon bin ich überzeugt. Nur so mal als Gedanke, die Heuschrecken abzuhalten. So, gib Gott, was Gott gehört, dann sorgt er dafür, dass es dir gut geht. Er sagt, mir gehört der Zehnte. Das ist nicht eine Möglichkeit, ich kann Gott den Zehnten geben oder es lassen. Er sagt, es gehört mir. So, und wenn du das tust, wenn du Gott das gibst, was ihm gehört, dann überlässt du ihm die Herrschaft über dein Einkommen. Dann lässt du ihn regieren über das, was du hast. Dann wird er den Segen über dich ausschütten. Und dann hat der Mangel keine Macht mehr über dich. Überlegt mal, was das bedeutet. Wer hat Macht über dich? Geld. Und zwar Geld insofern, Geld kann, wenn du zu wenig Geld hast, kann das genauso Macht über dich ausüben, als wenn du zu viel Geld hast. Das kann was mit dir machen. Das kann dein Denken bestimmen. Das heißt, Geld hat Macht über mich. Oder überlässt du Gott die Ordnung und lässt ihn Macht über dein Geld haben. So, das Prinzip des Zehnten ist für uns, so wie wir das da gelesen haben, ist für uns eine Vorlage, woran wir uns orientieren. Der Zehnte war für die Israeliten war das Gesetz. Das mussten sie tun. Gott hatte das angeordnet, das mussten sie tun. Wir sind vom Gesetz befreit. Wir müssen nicht. Wir machen das aus Glauben und aus Liebe zu Gott. Nicht, weil wir müssen. Gott ordnet uns das nicht an. Er sagt auch nicht, du musst. Das heißt, wir halten uns freiwillig an diese Ordnung, weil wir glauben, dass Gott uns versorgt. Und wenn er uns gut versorgt, ist der Zehnte groß. Und wenn er uns klein hält, ist der Zehnte klein. Ganz einfach. Gott sorgt dafür, wie groß der Zehnte ist, unser Zehnter ist. Wie können wir dieses Prinzip heute umsetzen? Damals war von der Ernte die Rede. Ich habe schon vorhin gesagt, unsere Ernte ist in der Regel nicht das, sondern nur, jedenfalls nur im sehr geringen Maße, wenn wir einen Garten haben und was anbauen. Normalerweise ist unsere Ernte das, was wir verdienen. Unser Einkommen, das wir kriegen. So, und dazu mal ein paar praktische Hinweise. Wie gehen wir damit um? Wie setzen wir das heute um? Wie wird der Zehnte berechnet? Was gehört dazu? Rechne ich den vom Bruttogehalt oder vom Nettogehalt? Was ist mit dem Weihnachtsgeld und dem Urlaubsgeld, dem Kindergeld? Oder du erbst was? Muss ich davon Zehnten zahlen oder nicht? Also das Erste sage ich dir, du entscheidest. Ich werde dir jetzt nicht vorschreiben, wie du das zu rechnen hast. Du entscheidest, was du gibst. Es ist deine Verantwortung. Und wenn du nicht sicher bist, dann bete. Herr, was gehört da von dir? So, du hast die Macht über dein Geld, das hoffe ich zumindest. Du hast, es ist dein Geld, du musst damit verwalten, du bist der Verwalter deines Geldes. Oder beherrscht dich Angst und Sorge, dass du zu wenig haben könntest. Merkt ihr? Das ist Macht. Angst macht was mit dir, auch mit deinem Geld. Wenn du Sorge hast, zu wenig zu haben, Mangel zu haben, nicht das leisten zu können, was du möchtest, wenn dich das beherrscht, dann bist du nicht mehr Herr über dein Geld. Dann beherrscht dich die Angst. Ich sage euch mal eine Weisheit. Sorge rechnet dein Einkommen immer klein. Glauben rechnet mit Gottes Großzügigkeit. Sorge wird immer vom Netto ausgehen. Und das Kindergeld, das ist ja extra, und das Urlaubsgeld wird ja auch nur einmal im Jahr bezahlt, und es rechnet das Einkommen klein. Glaube rechnet mit der Großzügigkeit Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Ich glaube ja, brauche ich nicht zu erklären. So, und trotzdem, wie rechnet man denn nur? Okay, als Anhaltspunkt, bitte, du musst das selber für dich entscheiden, ich werde dir keine Vorschriften machen, als Anhaltspunkt. Geh von dem Geld aus, was du auf dein Konto kriegst. Normalerweise wird ja Lohn oder Gehalt nicht mehr bar ausgezahlt, deswegen spreche ich hier vor, das Geld, was auf dein Konto geht. Und zwar egal, woher es kommt. Ob das vom Arbeitsamt kommt als Kindergeld, von deinem Arbeitgeber als Einkommen, von deinen verstorbenen Eltern als Erbe, alles, was du an Einkommen erzielst, das hast du zur Verfügung Und davon kannst du ausgehen. Du darfst natürlich auch mehr rechnen, keine Frage. Aber so, das ist der, ich sag mal, der Mindeststandard als Anhaltspunkt. Viel wichtiger als die richtige Berechnung, richtig möchte ich da in Anführungsstrichen setzen, es gibt kein richtig oder falsch. Viel wichtiger ist, gib es aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit für die Versorgung Gottes. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Und in der festen Überzeugung, Gott ist dein Versorger. Wenn du das nicht kannst, dann lass es. Ganz einfach. Wohin soll dein Geld gehen? Auch immer wieder eine Frage, die auch sehr unterschiedlich beantwortet wird. Ich sage es dir ganz einfach. Da, wo du Mitglied bist und da, wo du deine Nahrung, deine geistige Nahrung kriegst, das ist in der Regel deine Gemeinde. Da gehört das Geld hin. Manch einer teilt seinen Zehnten auf und sagt so, ich gebe einen Teil in die Gemeinde und ich gebe einen Teil an diesen Missionar und an diese Organisation, die Kindern hilft oder was auch immer. Und ich weiß, die Missionare brauchen Geld und auch viele andere Organisationen, gibt viele gute Hilfsorganisationen, die sind auf Spenden angewiesen, die brauchen das Geld, gar keine Frage. Aber das Geld, was du ihnen gibst, das fehlt in der Gemeinde. Das fehlt deiner Gemeinde. Gott hat gesagt, gib den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Damit meine Leute versorgt werden. Damit das bezahlt werden kann in meiner Kirche. Glaubst du, in Israel gab es keine Bedürftigen, die man unterstützen konnte? Aber er hat gesagt, der Zehnte gehört mir und der gehört ins Vorratshaus. Ganz und nicht nur teilweise. Wenn du etwas darüber hinaus geben willst und kannst, steht dir das frei, gar keine Frage. Und es ist gut, das zu tun, solche auch Organisationen zu unterstützen. Mach das. Was ist, wenn du mit deinem Geld gerade so auskommst, wenn du nichts übrig hast? Das kommt ja auch vor. Ich glaube, über die, die zu viel haben, brauche ich nicht zu reden. Die haben Gnade von Gott, dass sie so viel haben und ich glaube, die wissen, was sie dann geben müssen. Aber was ist mit, wenn du gerade mal so viel hast, dass du damit gerade so über die Runden kommst? Lass mir das Erste, was ich sage, das ist nicht schön, wenn man so ganz knapp ist. Das ist, wie soll ich das sagen, nicht schön für dich. Und du kannst nur das geben, was du hast. Also wer von Hartz IV leben muss, das ist knapp genug. Und da hast du keinen Spielraum. Und ich habe dafür volles Verständnis. Der Mangel an Geld kann dein Leben und dein Denken bestimmen, wenn es dir länger so geht. Der kann dein Leben und dein Denken bestimmen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in einer solchen Situation bist, das nicht zuzulassen. Nicht, dass der Mangel dein Leben bestimmt, sondern daran zu denken, Gott macht einen Unterschied und er kann einen Unterschied machen. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Nimm das mit in den Blick, lass dich nicht davon beherrschen. Und wenn du Glauben haben kannst oder Glauben bekommst, Glauben macht einen solchen Unterschied, der kommt in eine ganz andere Dimension. Und ich prahle nicht und ich übertreibe nicht, sondern es gibt ein Beispiel in der Bibel und ich sage das jetzt nicht deswegen, weil ich irgendjemanden, der so knapp ist, bedrängen will, doch unbedingt was zu geben. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern ich möchte zeigen, was Glauben möglich macht. Glauben. Und ich meine nicht, dir irgendetwas einzureden. Es muss eine tiefe, feste Überzeugung sein. Markus 12, 42 bis 44. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Groschen. Und da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Menschlich gesehen ist das verrückt. Das Letzte, was du hast. So etwas kannst du nur tun, wenn du absolut davon überzeugt bist, dass Gott dich versorgt. Deswegen habe ich gesagt, nur aus Glauben, nicht weil du dir das einredest, nicht weil ich das jetzt heute Morgen gesagt habe und du drängst, fühlst dich gedrängt. Bloß nicht deswegen. Du musst die Überzeugung haben, Gott versorgt mich. Dann kannst du sowas tun. Dann kannst du über das Maß hinausgehen, was dir eigentlich möglich ist. Sonst nicht. Aber wenn du das kannst und Gott die Kontrolle darüber überlässt, über deine Versorgung, wenn du das kannst, dann wird dich nicht mehr Mangel beherrschen. Dann wird auch Mangel deine Bedenken nicht mehr beherrschen, sondern dann gucke ich auf den Herrn und sage: Herr, du versorgst mich und ich vertraue auf dich. In der Bibel gibt es eine Reihe von Beispielen von Menschen, die das konnten, nicht nur diese arme Witwe. Jesus selbst ist uns Vorbild darin. Jesus hat kein Einkommen gehabt, kein festes Einkommen. Er hat zumindest in den 3,5 Jahren, in denen er gepredigt hat. Vorher hat er bei seinem Vater gearbeitet, da wird er sicherlich auch sein Geld dafür bekommen haben. Aber in den 3,5 Jahren, als er gepredigt hat, hat er von Spenden gelebt. Ja, die Spenden sind nicht von Gott gekommen, das stimmt. Aber er hat im vollen Gottvertrauen, dass Gott Menschen dazu ermutigt, Jesus zu versorgen. So hat er gelebt. Nur mal so als Beispiel. Was ist, wenn ich Schulden habe? Bis auf wenige Ausnahmen sind Schulden ein Zeichen dafür, dass das Geld Macht über dich gewonnen hat. Tue alles dafür, dass du die Macht so schnell wie möglich wieder zurückgewinnst. Setze alles daran, die Schulden, die du hast, so schnell wie möglich wieder zurückzuzahlen. Verzichte auf alles, was nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Und ich meine das mit allem Ernst. Das ist nur ein guter Rat. Ich will mal ein Beispiel sagen. Schulden sind wie ein Ungeheuer, das dich ersticken will. Dein Leben ist bedroht. Und ich meine das ganz ehrlich. Dieses Ungeheuer lässt dich erst los, wenn du alles zurückgezahlt hast. Dann kann es dich nicht mehr packen. Solange hat es dich im Griff und versucht, dich zu erwürgen. Was mit den Zehnten, wenn du Schulden hast? Solange du Schulden hast, hast du kein Einkommen. Das, was du bekommst, brauchst du für deinen Lebensunterhalt, für das unbedingt Notwendige, und alles andere geht in die Schulden. Und wo kein Einkommen ist, kannst du auch keinen Zehnten berechnen. Wo nichts ist, da kommt nichts raus. 10% von nichts sind nichts. Ganz einfach. Der richtige Umgang mit Geld. Diese Ratschläge, die ich hier weitergegeben habe, sind keine bloße Theorie. Seit ungefähr 40 Jahren lebe ich mit diesen Prinzipien. Und wir haben als Familie nicht nur gute Jahre erlebt, dann ist das einfach, darüber zu reden. Ne? Wenn man immer genug Geld hat, ist das einfach. Ich war mehrere Monate arbeitslos. Mein Chef hat mir über längere Zeit meinen Lohn verspätet oder zum Teil gar nicht ausgezahlt. Als ich hier angefangen habe in der Gemeinde als Pastor, konnte die Gemeinde nur einen bestimmten Betrag bezahlen. Und wir hatten das abgemacht, das ist in Ordnung, ich bin damit einverstanden. Das war nicht so, wir bezahlen dir weniger, als du haben musst. Aber dieser Betrag lag deutlich unter dem, was ich vorher verdient habe. Und wir sind umgezogen und Ingrid hat zu Anfang nicht mitgearbeitet, also ihr Verdienst fiel auch weg. Der Umzug hat Geld gekostet, die neue Einrichtung, was wir da noch extra brauchten. Das war nicht unbedingt einfach. Also wir wissen von Zeiten, wo es wirklich knapp war, so ganz, ganz richtig knapp. Und dennoch sind wir immer versorgt gewesen. Was uns sehr geholfen hat, dass wir immer einen Überblick über unsere Finanzen hatten. Ich habe unsere Fixkosten aufgelistet, das heißt, ich weiß, was wir an festen Ausgaben haben und das, was wir an veränderlichen Ausgaben haben, das schreiben wir auf. Und monatlich wird das zusammengezählt und wir wissen, wie viel wir haben. Ich gucke nicht nur aufs Konto, sondern ich habe einen Überblick darüber, was wir ausgeben. Und entsprechend können wir manchmal auch reagieren und können sagen, so, wo können wir noch, wenn es knapp wird, wo können wir sparen, wo können wir die Ausgaben reduzieren? Weil ich weiß, wo unser Geld hingeht. Zu den Fixkosten gehört auch der Zehnte. Der ist bei manchen Einkommen variabel, weil die Einkommen variabel sind, aber so bei mir, ich kriege Gehalt jeden Monat dasselbe, da ist das fest. Da ist ein Dauerauftrag, der ist festgelegt, das ist ein Fixkosten. Das wird auch nicht als Notgroschen irgendwo gerechnet, da könnten wir ja drauf zurückgreifen, wenn es denn mal knapp wird. Das Geld gehört Gott. Und mir hat das sehr geholfen über die ganzen Jahre, auch wenn es knapp wurde oder wenn wir mal für irgendeine Ausgabe geplant haben. Mir hat das immer geholfen, gesagt, so das Geld gehört mir nicht. Das hat Gott mir anvertraut, aber es gehört ihm. Ich bin nur der Verwalter davon und ich gebe es weiter an die Gemeinde. Deswegen, ich rechne mit diesem Geld nicht, dass ich es ausgeben kann. Das hat mir immer sehr geholfen. Wir haben unsere Einnahmen nicht immer alle selbst verdient. Das möchte ich dazu auch erwähnen. Wir sind auch beschenkt worden von unseren Eltern, von der Gemeinde und auch von Spendern, die unerkannt bleiben wollten. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und ich sehe da drin Gottes Versorgung, auch darin. Das zeigt mir, dass Gott uns nicht hängen lässt. Der kennt unsere Situation. Der weiß, was wir brauchen. Und er gibt uns, was wir brauchen. Wir konnten uns nicht immer alles leisten, was wir haben wollten. Das ist aber auch nicht schlimm. Es ist gut zu lernen, auch mal auf etwas zu verzichten. Und ich bin dankbar, dass ich das gelernt habe bei meinen Eltern. Meine Eltern hatten auch nicht unbedingt immer nur gute Tage und wir mussten auf manches verzichten. Und ich bin dankbar, dass ich das gelernt habe, ganz ehrlich. Manche Kinder wachsen heute auf, die kriegen alles, was sie haben wollen. Und die haben absolut Schwierigkeiten später, auf Dinge zu verzichten und ihr Geld unter Kontrolle zu haben. Ich bin dankbar, dass ich verzichten kann. So wie Paulus sagt, ich kann mit viel Geld umgehen und ich kann auch mit Mangel umgehen. Und ich preise den Herrn in jeder Situation. Das Geld hat über unser Leben nicht regiert. Und das war mir wichtig. Es hat keine Macht über unser Leben bekommen. Rein rechnerisch hätten wir uns mit dem Geld, was wir als Zehnten bezahlt haben, eine Menge mehr leisten können, rein rechnerisch, nur menschlich überlegt. Aber ich weiß, dass wir den Segen Gottes dadurch empfangen haben. Und dass Gott für uns, ich bin überzeugt, wir hätten viel, viel weniger, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und das ist menschlich nicht zu berechnen. Und ich kann nicht sagen, ich habe da so viel bezahlt und das habe ich jetzt weniger gehabt. Ich glaube, dass Gott sich nichts schenken lässt, sondern uns überreich zurückgibt. Davon bin ich überzeugt. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Und nicht nur in finanzieller Hinsicht. Das ist nur ein Aspekt in unserem Leben. Wenn auch ein wichtiger. Und wenn wir darin treu sind, wenn wir wirklich Gott vertrauen, unser Leben ihm anvertrauen, dann hat er Macht über unser Leben. Und er lässt uns nicht hängen. Ich möchte nicht, dass Geld mein Leben regiert. Das macht mein Leben kaputt. Ich möchte, dass Gott mein Leben regiert. Und ich will Gott gehorsam sein und seine Ordnung mich unterordnen. So, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der sein Leben noch nie Jesus anvertraut hat. Aber ich lade dich ein, es lohnt sich, Jesus seine Finanzen anzuvertrauen, aber noch mehr sein ganzes Leben anzuvertrauen. Da gehören die Finanzen dazu. Es lohnt sich. Und wer das noch nicht gemacht hat, den lade ich ein dazu, das zu tun heute Morgen. Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen. Gott macht einen Unterschied. Menschlich gesehen hätten wir Mangel, aber Gott macht einen Unterschied. Amen.